Herzlich willkommen zum Podcast Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich bin Adrian Plitzko und im Studio ist auch Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Hallo, Herr Dr. Leo.
Hallo, Adrian.
Also ich so, damit beginnen heutzutage viele Sätze oder enden sogar damit oder sind der Hauptteil des Satzes oder sind nur dieser Satz ich so. Mhm. Und so sprechen junge Leute untereinander. So kenne ich junge Leute. Aber diese jungen Leute sind wahrscheinlich mittlerweile auch schon 30, 35 Jahre alt. Wir wollen heute herausfinden, ob die Jugend eine andere Sprache spricht als du und ich.
Ich glaube, die Jugend spricht eine andere Sprache und Gott sei Dank spricht die Jugend eine andere Sprache. Jede neue Generation muss sich gegen die alten Generationen absetzen. Wir kennen natürlich diesen populären Kampf zwischen Millennials und Zoomers, also Generation Z. Und wir beide gehören ja zu den Boomers. Wir dürfen uns inzwischen schon zurücklehnen und mit Genuss und Popcorn zuschauen, wie sich die jungen Generationen streiten. Wir sind nicht mehr unbedingt die es abbekommen. Aber ich denke, es ist ganz normal, dass jede neue Generation sich ein bisschen absetzen muss gegen die alten Generationen, neue Dinge entwickelt. Und warum sollte ausgerechnet die Sprache ausgenommen sein? Und das geht zum Teil sehr, sehr schnell. Du hast eben gesagt, die 30-Jährigen sind schon out. Ich weiß gar nicht mehr, ob man heute noch out sagt auf Deutsch, nicht wahr?
Also, wahrscheinlich nicht. Ne?
Früher hat man hip gesagt, das sagt man ja auch inzwischen nicht mehr.
Also eine Zeit voll, hat man Vollfett war.
Vollfett war auch da.
Geil natürlich, ja, das war dann, ja. Das war noch meine Generation. Gerade so Ende meiner Generation kam dann geil.
Ja, wir sind ungefähr, glaube ich, die gleiche Generation. Ich erinnere mich, dass es ein Rundfunk-Werbespot gab in Bayern. Mediamarkt hieß, glaube ich, das Unternehmen und da wurde das Wort geil verwendet und es gab einen Riesenaufstand, das war in den 80er Jahren, dass das im Radio, also ein Wort, verwendet wurde. Ist übrigens ein faszinierendes Wort. Ursprünglich bedeutet es gar nicht obszön, gar nichts Obszönes, sondern bedeutet voll im Saft stehen.
Ich kenne es aus der Botanik.
Eine geile Wiese, nicht wahr? Saftige Wiese. In Österreich bedeutet es sowas wie fett und süß. Meine Mutter hat in Deutschland, als wir nach Deutschland gezogen sind, wahrscheinlich manche Augenbrauen nach oben schnellen lassen, wenn sie gesagt hat, das ist aber eine geile Dorten. es kam dann eben nur in Verbindung mit biblischen Dingen auch, als Lascivus, als Animal Lascivus, der Bock, daher auch, ich habe keinen Bock, natürlich bin ich geil auf etwas. Das kam dann tatsächlich erst später aus der Umgangssprache und aus der Jugendsprache und ist inzwischen ein Ausdruck, der relativ normal ist. Also man würde ihn in der normalen Umgangssprache verwenden. Wie gesagt, es kommt darauf an, vielleicht nicht unbedingt, wenn man bei der Königin eingeladen ist zum Abendessen, aber in vielen Fällen würde man den Ausdruck ohne weiteres verwenden. Und manche dieser jugendsprachlichen Ausdrücke, die häufig tabubrechenden Charakter haben, also das gehört auch zu den Gruppensprachen, dass sie Tabuwörter verwenden, die außerhalb der Gruppe stark tabuisiert sind, aber als Gruppenkennzeichen gelten. Viele sind dann tatsächlich in den allgemeinen Wortschatz eingegangen und man merkt es heute gar nicht mehr. Zum Beispiel das banale Wort sehr, das finde ich sehr schön. Das bedeutet ursprünglich krank. Sehr ist verwandt mit dem englischen sore. Ja, wir haben das noch in versehrt, unversehrt. Ja? Ja, und das bedeutet der ursprünglich, so wie fully sick. Ja? Also das war auch eine Zeit lang hier eben so Jugendsprache. Heute kann man es auch nicht mehr sagen. Aber ursprünglich war es ein Kraftausdruck. Weiß man heute gar nicht mehr. Es ist in die ganz normale Standardsprache eingedrungen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, wie langweilig, sehr schön.
Ja.
Wie fantasielos.
Ja. Ah, okay. Also es ist eine Quelle, Jugendsprache, eine oft eine Quelle von neuen Wörtern, neuen Ausdrücken, die dann auch in die Allgemeinsprache übergehen. Und in dem Moment, wo sie in die Allgemeinsprache übergehen, sind sie natürlich vollkommen out für die Jugendsprache, nicht mehr zu verwenden als Gruppensprache, um sich abzusetzen von der allgemeinen Sprache.
Ich sage das jetzt mal ganz unverblümt. Wir haben ja heute nicht mehr so viele Tabus wie noch vor 50 Jahren, vielleicht 100 Jahren. je weniger Tabus es gibt, umso weniger kann man revolutionär sein. Also gerade in der Sprache zum Beispiel. Gibt es noch Wörter, die wir abscheulich finden oder möglichst vermeiden, weil sie zu direkt sind? Gibt es solche Wörter noch? Und kann die heutige Jugend Gebrauch davon machen?
Ich denke ja. Ich denke, dass Tabus sich ändern. Wenn die Gesellschaft sich ändert. Also man merkt das sehr schön an Schimpfwörtern oder Fluchwörtern. Ja? Also traditionell werden Fluchwörter aus Tabubereichen genommen, die in der Gesellschaft besonders stark tabuisiert sind. In besonders religiösen, katholischen Ländern sind das Heilige oder sexuelle obszöne Ausdrücke, die dann teilweise tatsächlich in die Alltagssprache eingehen oder euphemistisch umgedeutet werden, also statt verflucht sagt man verflixt und so weiter, nicht diese Sachen. Im Deutschen interessanterweise und in vielen anderen germanischen Sprachen ist die Verdauung sehr stark tabuisiert. Also wir haben sehr viele Fäkalwörter im Deutschen. Es gab einen amerikanischen Kulturwissenschaftler, Alan Dundas hieß er. Der hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Life is like a chicken coop ladder. Also das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Das kennst du vielleicht auch. Ja. Und der hat das also so analysiert, dass die gesamte deutsche Sprachgemeinschaft in der Analphase stecken geblieben ist, was natürlich ein bisschen überinterpretiert ist. Aber Tabus sind eben abhängig von der Gesellschaft. Ich denke, es gibt neue Tabus. Es gibt Tabus zum Beispiel, die sich heute macht man sich über niemanden mehr lustig wegen seiner sexuellen Orientierung. Man macht sich über niemanden mehr lustig, weil er Behinderungen hat. Und das sind heutzutage sehr, sehr starke Tabus. Ich weiß nicht, wie stark sie in der Jugendsprache verwendet werden, aber ich denke, Tabus generell wandeln sich, aber es gibt immer Tabus und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ich finde es zum Beispiel sehr gut, dass man sich nicht mehr über ethnische Unterschiede ohne weiteres in jedem Kreis lustig machen kann oder eben über Behinderungen oder über sexuelle Orientierung.
Wenn es darum geht, Tabus zu brechen, das richtet sich ja nicht auf Minderheiten, sondern es geht um die Allgemeinheit, Tabus der Allgemeinheit. Also ich glaube nicht, dass dann Minderheiten dann bloßgestellt oder ausgebeutet werden, dass man dann Wörter nimmt, um diese Minderheiten zu enttabuisieren oder zu kompromittieren.
Ich denke auch nicht, aber ich denke, es gibt eben eines der Tabus, das gebrochen wird, ist zum Beispiel tatsächlich Lehnwörter oder Lehnausdrücke zu nehmen aus Fremdsprachen, die nicht prestigereich sind. Es gibt sehr, sehr interessante Untersuchungen, und das ist ein europäisches Phänomen, nicht nur ein deutsches Phänomen, von urbanen Jugendsprachen, die Ausdrücke ausnehmen aus Immigrantensprachen. Ja, also eben nicht aus dem Englischen oder aus dem Französischen, sondern aus dem Türkischen oder aus dem Arabischen. Ja, also man sagt halt Lan zum Beispiel. Und man verwendet auch Ausdrücke wie zum Beispiel eben Abkürzungen wie ich so, ja, oder ich gehe Schule statt ich gehe in die Schule. Das sind Ausdrücke.
Ich habe Rücken,
ja. Das sind Ausdrücke, die ursprünglich über die Jugendsprache gekommen sind. Und das waren also multiethnische Jugendgruppen, die diese Sachen verwendet haben. Das wurde dann eben auch von deutschen Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen, deutschen Jugendlichen übernommen, weil das einfach cool klang und was ganz anderes ist, als wie die Eltern gesprochen haben. Ich denke, das ist eines der Tabus, also bewusst so zu sprechen, dass es nicht als schön und als regelmäßig und als stilistisch hochstehend angesehen wird vielleicht.
Die Jugendsprache soll ja nicht nur Tabus brechen, sondern sie möchten auch wahrscheinlich ein bisschen eigenartig sein, also nicht jemanden vor den Kopf stoßen damit, sondern vielleicht auch witzig sein. Da wird auch Gebrauch gemacht von englischen Wörtern. Es gibt ja auch jedes Jahr das Jugendwort des Jahres. Und zum Beispiel die letzten 2 Jahre waren es 2 englische Wörter. Wir hatten 2020 war lost und 2019 cringe.
Also es ist natürlich so, dass Lehnwörter aus dem Englischen oft eben über Gruppensprachen eindringen, zunächst entweder fachsprachlich verwendet werden oder jugendsprachlich oder in so Geheimsprachen, Gruppensprachen und die dann in die Allgemeinheit eindringen. Die Frage, wie sinnvoll diese Jugendwörter des Jahres sind, diese Aufstellung, ist eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, das sind dann Kuratorien, die das entscheiden, die vielleicht auch schon ihre Jugend hinter sich haben. Ich weiß nicht, wie viele Jugendliche da beteiligt sind. Und das Wort Cringe ist, glaube ich, ganz gut. Ich denke, wenn 15-Jährige diese Wörterlisten lesen von der Sprache, die sie angeblich sprechen, dann ist das Wort Cringe wahrscheinlich oft angebracht. Die erkennen die Wörter oft gar nicht wieder. Also wie empirisch das erforscht wird, ist mir nicht klar. Also ich weiß natürlich, dass es Lexika, Wörterbücher der Jugendsprache gibt, aber zu dem Zeitpunkt, wo so ein Buch zusammenkompiliert ist, hat sich die Sprache schon wieder verändert. Ja. Ja. Es gibt natürlich jede Menge Online-Sammlungen, aber die sind dann oft eben ad hoc und nicht unbedingt wissenschaftlich. Das heißt, man weiß nicht unbedingt, ob das jetzt ein Ausdruck ist, der in einer kleinen Gruppe verwendet wird von der Person, die das gerade aufs Netz stellt, oder ob das weit verbreitet ist, ob das regional ist und so weiter. Also die Erforschung der Jugendsprache ist furchtbar schwierig, weil das Forschungsobjekt einem sozusagen immer davonläuft. So schnell kann man gar nicht forschen, wie sich die Sprache ändert.
Man müsste ein anderes Netz erfinden, so wie ein Netz, mit dem man Schmetterlinge fängt, ein Netz, genau, mit dem man das soziale Netzwerk einfangen kann. Übrigens, das Jugendwort des Jahres von diesem Jahr 2021 finde ich ganz witzig. Schnutenpulli. Kannst du dir was darunter vorstellen?
Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich finde es auch interessant, weil es ein regionales Wort ist, ein niederdeutsches Wort ursprünglich. Also Schnute, im Hochdeutschen sagt man Schnauze. Ja, also das ist das gleiche Wort, aber eben niederdeutsch. Und natürlich ist das Wort auch in einer anderen Bedeutung als eine Schnute ziehen und so weiter auch im Rest des deutschen Sprachraums verwandt. Aber Schnutenpulli, nehme ich an, ist die Maske, nicht die Gesichtsmaske. Und das ist ein sehr, sehr treffender Ausdruck, aber wie viele von den sehr originellen Jugendsprachausdrücken etwas, was ein Zeitphänomen ist, was man nicht nur, wenn wir hoffentlich in ein paar Jahren nicht mehr da und mit Maske rumlaufen müssen, was man nicht mehr versteht, so ohne weiteres. Also wenn man sich die Geschichte dieser Jugendwörter des Jahres anschaut, sind die oft nicht nur deswegen schnell verschwunden, weil sich die Jugendsprache ändert mit der neuen Generation, sondern weil sie sehr stark auf Zeitphänomene bezogen sind.
Du hast gesagt, sehr schön, das kommt auch aus dem Englischen damals und das schon mehrere Jahrzehnte alt, das Wort, oder Jahrhundert. Sehr schön.
Das Wort sehr, also ja. das Adverb sehr. Ja. Das kommt nicht aus dem Englischen, das ist nur ein verwandt mit dem englischen Wort so. Ist ursprünglich ein deutsches Wort, das bedeutete verletzt, krank, schlecht. Also wir haben es noch in solchen Wörtern wie schwer versehrt oder unversehrt oder versehrten Ausweis. Nicht?
Ja. Aber was ich sagen möchte, ist, dass das hat wahrscheinlich länger gedauert, bis dieses Wort sich durchgesetzt hat zu dem, was es jetzt ist. Mit dem sozialen Netzwerk geht sowas viel schneller, oder?
Das ist die Frage. Das muss man untersuchen. Es gibt natürlich jede Menge Soziolinguisten, also Leute, die sich für die gesellschaftlichen Auswirkungen und das gesellschaftliche Umfeld von Sprache und Sprachverwendung interessieren. Es gibt viele Soziolinguisten und Soziolinguistinnen, die sich tatsächlich mit Computersprache auseinandersetzen oder wie hat diese schnelle Kommunikation, Computer-Mediated Communication, wie das im Fachausdruck heißt, über natürlich soziale Netzwerke, soziale Medien, Twitter, Facebook und so weiter, aber auch Kurznachrichten, SMS, Messenger und so weiter. Wie hat das die Sprache verändert? Aber wie gesagt, Sprachveränderung ist etwas, was über längere Zeiträume sich abwickelt, und ein endgültiges Urteil kann man wahrscheinlich erst in 50 Jahren abgeben, was davon bleiben wird.
Ich finde es immer faszinierend, wie viele Facetten so eine neue Sprache oder Jugendsprache hat. Also was mir hängen geblieben ist, ist auch schon mittlerweile, glaube ich, 8 Jahre alt. Vielleicht gibt es gar nicht mehr. Wenn die Eltern sagen Nein zum Jugendlichen und der Jugendliche sagt, wie Nein? als altbackener Deutscher kann man nur sagen, ja, so viel Nein. Nein ist Nein, aber damit ist ja was ganz anderes gemeint, wenn man sagt, wie, nein. Da hängt ja noch viel mehr dran. Das ist ja, da wird dann in Frage, die Autorität in Frage gestellt. Warum sagst du, warum versuchst du mir jetzt was zu verbieten? Was fällt dir überhaupt ein? Das finde ich dann immer interessant, dass da viel mehr dahinter steckt.
Es steckt natürlich ein grundsätzlicher Wandel in der Erziehung von neuen Generationen von Kindern dahinter. Ja? Also das ist spiegelt einen Erziehungsstil wider, in dem normalerweise diskutiert wird und normalerweise nicht Nein gesagt wird, sondern ein Nein begründet werden muss. Ja? Das heißt, in der Generation unserer Eltern, ich habe keine Ahnung, wie es bei deinen Eltern war, bei meinen Eltern war das so, dass sowas nicht diskutiert wurde, wenn die Eltern Nein gesagt haben. Also niemand wäre eingefallen, dazu sagen jetzt wie Nein, also begründe das mal, warum du mir das verbietest. Aber das ist inzwischen eben gang und gäbe und diese Abkürzung wie Nein verstehe ich so, dass sie bedeutet, du musst mir einen guten Grund geben, warum ich das nicht sagen kann. Und ich finde das eigentlich sehr positiv. Ich finde das sehr gut, wenn die Kinder sagen, ich akzeptiere nicht zunächst mal jede Art von Autorität, sondern ich akzeptiere, Autorität muss erworben werden. Und wenn du mir was verbietest, möchte ich gern wissen, warum du es mir verbietest. Also ich nehme das zunächst mal gar nicht als aggressiv wahr, sondern ich nehme das wahr als, kannst du mir bitte sagen, warum ich das nicht machen darf? Und wenn die Eltern einen guten Grund haben für das Nein, können sie das auch gut begründen und dann ist sowohl die Autorität der Eltern gewahrt oder wieder verdient, als der Friede in der Familie beibehalten.
Da könnt ihr auch sagen, statt wie, nein, mach jetzt keine Fisimatenten. Ja. Versteht ihr wahrscheinlich nicht. Wir möchten diese Episode mit diesem Wort abschließen. Das ist eine Redewendung. Was es bedeutet, weiß ich nicht so genau und woher es kommt, überhaupt nicht. Kannst du uns aufklären?
Ich kann es versuchen. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Was es bedeutet, ist relativ klar. Es bedeutet, mach keine Zicken, ja, mach keine Schwierigkeiten, mach es nicht übermäßig kompliziert, ja, mach einfach, was ich dir sage, zum Beispiel.
Wie Fisimatenten.
Ja, also woher es kommt, da, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt eine Theorie, die sagt, es ist vielleicht eine Ableitung vom italienischen Fisima, was das bedeutet, Laune oder Einbildung. Es gibt jede Menge Volksetymologien, die das versuchen, auf das Französische zurückzuführen. Also zum Beispiel, dass die napoleonischen Soldaten bei der napoleonischen Besatzungszeit zu den deutschen Mädels gesagt haben, besuch doch mal mein Zelt, visite ma tante. Ma tante,
okay.
Ja, oder ich will nur meine Tante besuchen, ma tante, visite ma tante. Aber wie gesagt, es gibt keine eindeutige Theorie dazu. Eine Sache, die sehr interessant ist, die man nicht so oft hört, ist, dass es, man hat dann tatsächlich die erste Bedeutung, die erste Verwendung des Wortes gefunden im Ende des 15. Jahrhunderts, visimetent. Und diese volkstümlichen Deutungen aus der napoleonischen Zeit kommen also viel zu spät dafür schon. Wahrscheinlich, ursprünglich beruht das wohl auf dem mittelhochdeutschen Wort visamente. Und das bedeutet Aussehen, Gestalt und spezifisch die Einteilung eines Wappens, also aus der Wappenkunde. Und vielleicht war die ursprüngliche Bedeutung ein unbedeutendes Ornament, wie es vielleicht auf einem Wappen vorkommt. Also das ist eine Sache, die mir etymologisch am interessantesten erscheint, die nicht sehr verbreitet ist, diese Begründung. Aber wie gesagt, man weiß es nicht und jeder ist frei, solange es keine eindeutige Erklärung des Wortes gibt, seine eigene Tante einzusetzen dafür.
Also mir gefällt Visite ma tante, besuche mein Zelt. Und da müssen die Franzosen jetzt den Kopf hinhalten. Ich habe auch so eins, was für die Deutschen die Bockwurst ist, ist für die Schweizer der Cervela.
Naja,
Cervela. Und da streitet man sich auch darüber, woher kommt das Wort. Ja. Und das gibt eine Theorie, dass während des Zweiten Weltkrieges die Schweizer Soldaten waren an der Grenze stationiert, um den Einmarsch der Nazis zu stoppen. Und im französischen Teil der Schweiz gab es dann am Abend in der Gaststätte gab es dann Essen für die gemeinen Soldaten, normalen Soldaten. Gemein ist auch so ein Wort, doppeldeutiges Wort, ja. Gemein ist im Sinne von allgemein und fies.
Die ursprüngliche Bedeutung ist tatsächlich allgemein,
ja.
Aber so wie im Englischen kommen auch dann niedrige Klasse bedeutet, also wie die niedrigen Klassen, wie das die gemeinen Leute machen,
ja.
Das wurde dann eben zu niedriger Status, niedriger Stil, schlechter Stil und so weiter umgedeutet.
Also die Soldaten, die saßen im vorderen Teil der Gaststätte und die Offiziere hinten im kleinen Saal. Jede Gaststätte hat ja noch ein Separé quasi. Und dann sind die Kellnerinnen mit diesen Platten voll mit Würsten vorbei an den Soldaten und haben die Offiziere zuerst bedient. Und weil das ja im französischen Teil war, haben sie geschrien, non, non, serve là, serve là, servier es hier.
Okay.
Daher das Wort serve là.
Das wusste ich nicht. Das ist sehr interessant.
Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann es gerne nachschauen. Aber es gibt tatsächlich, ich kenne die Cervelatwurst, ob das wirklich daher kommt.
Ja, also könnte man das kombinieren, zu sagen Serve la and Visite Maton zur Kellnerin. Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Besten Dank. Und du bist eigentlich an der Quelle. Du unterrichtest ja junge Leute.
Ja.
Du müsstest eigentlich wissen, was da gesprochen wird heutzutage.
Ich unterrichte junge Leute, die englischsprachig sind. Also, und ich unterrichte Leute mit 19, 20 und die wissen schon oft nicht mehr. Die haben jüngere Geschwister, die das total komisch finden, was sie als Jugendsprache verwenden. Das ist alles schon so altmodisch und so weiter. Also die ändert sich sehr schnell, die Jugendsprache.
Man gewinnt nie.
Nein.